ARD.
Moin, wir haben euch gefragt, wie ihr dazu steht, in der Schule Handys zu verbieten. Und wir haben viele Antworten von euch gekriegt.
Das ist auf jeden Fall respektlos, weil Handy ist das Leben. Wir brauchen das auch für Unterricht.
Ich finde es eigentlich gut, dass es verboten wird, weil man kann sich auch viel mehr konzentrieren.
Von verboten halte ich nicht viel. Allerdings, so wie es jetzt läuft, funktioniert es nicht gut. Und ob Aufklärung der effektive Weg am Ende ist, muss man, glaube ich, erstmal herausfinden, weil momentan reicht es nicht.
Ja, wie soll das in Hamburg zukünftig gehandhabt werden mit der Handynutzung an Schulen? Darüber sprechen wir gleich. Ja, und was passiert eigentlich so mit den Daten, die wir auf unseren Handys haben? Darüber hat uns Hamburgs Datenschützer Thomas Fuchs heute etwas sehr Interessantes erzählt. Und wir geben euch ein Update zu dem Prozess um ein illegales Autorennen. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute den 2. April.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir haben es gerade gehört, es gibt unterschiedliche Meinungen zum Thema Handyverbot an Schulen. Deshalb wollen wir da heute mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Fest steht, das Thema wird gerade in Hamburg heiß diskutiert, auch weil die Bundesländer Hessen und Nordrhein-Westfalen die Handynutzung an Schulen einschränken wollen. Annalena Ehle hat sich damit intensiv beschäftigt. Warum gibt es überhaupt diese Forderung nach einem Handyverbot an Schulen? Ist das jetzt nur so ein Störgefühl von wegen Handys im Unterricht, das lenkt ab, oder gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse dazu?
Ja, erst vor kurzem haben die DAK und das UKE die Ergebnisse ihrer Studie vorgestellt, die ziemlich für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Denn demnach geht mehr als ein Viertel aller 10- bis 17-Jährigen riskant oder krankhaft mit digitalen Medien um. Einer oder eine von 20 gilt sogar als süchtig. Und der ärztliche Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters vom UKE, Rainer Thomasius, hatte dazu dann wörtlich gesagt, hier kommt ein Tsunami an Suchtstörungen bei Jugendlichen auf uns zu.
Oha, ja, dann verstehe ich natürlich auch die Diskussion. Was heißt das jetzt für Hamburg? Plant die Schulbehörde entsprechend ein Handyverbot?
Nein, in Hamburg ist es ja so, dass jede Schule für sich entscheiden kann, welche Handyregeln sie einführt. Das läuft über die Schulkonferenz und die Hausordnung. Und daran soll sich auch nichts ändern. Aber Michael Reichmann von der Schulbehörde sagt,
in Hamburg wird das auch diskutiert, aber wir sind natürlich, haben großes Interesse daran, dass wir nicht alleine vorpreschen, sondern wir wollen mit allen Bundesländern gemeinsam Vorschläge finden, die wir dann den Schulen an die Hand geben können. Und dann muss es in der Schule umgesetzt werden, weil letztendlich muss es ja da konkret auch kontrolliert werden.
Ja, also bei der Bildungsministerkonferenz im März ist da vereinbart worden, dass Empfehlungen an die Schulen für den Umgang mit Handys erarbeitet werden sollen. Wann die genau fertig sind, ist aber noch unklar. Und die Schulen, die müssen sich dann auch nicht daran halten, denn es sind ja eben keine Vorschriften, sondern halt nur Empfehlungen.
Vor den Gefahren rund ums Handy bei Kindern warnt ja jetzt auch die Hamburger Elterninitiative Smarter Start ab 14. Die haben ja jetzt auch eine Petition auf den Weg gebracht. Was wollen Sie damit erreichen?
Ja, sie will auf diese Thematik aufmerksam machen und dass die Bildungspolitik darüber spricht und diskutiert, genau was ja jetzt auch passiert irgendwie. Ne? Die Initiative fordert unter anderem, dass Smartphones vor dem Unterrichtsbeginn eingesammelt und erst nach Schulschluss wieder rausgegeben werden. Denn Tobias Windbrake von dem Verein Smarter Start ab 14 sagt, auf diese Weise kommen die Kinder gar nicht erst in Versuchung, die Schulzeit mit Social Media, Online-Games oder Streaming-Angeboten zu verschwenden. Der Verein hat bei der Bildungsministerkonferenz im März eine entsprechende Petition überreicht. Du hast es gerade gesagt, mit über 65.000 Unterschriften. Und Verena Holler von der Elterninitiative hat auch nochmal betont, warum das so wichtig ist.
Wir alle Eltern möchten wir, dass unsere Kinder einfach gesund und glücklich aufwachsen. Und dass einfach die Dinge gestärkt werden, die sie dafür brauchen. Und andere Dinge, die ihnen nachweislich schaden, von ihnen ferngehalten werden. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder später sagen, Mami, ihr wusstet das doch alles. Warum habt ihr eigentlich nichts unternommen, um uns Kinder zu schützen?
Und Smarter Start ab 14 heißt Smartphone erst ab 14, richtig?
Das würden Sie sich wünschen, ja.
Es gibt ja nun auch schon Hamburger Schulen, die das Handyverbot umgesetzt haben. Welche Erfahrungen haben die damit gemacht?
Ja, das Christianeum in Othmarschen hat nach den Sommerferien ziemlich strenges Handyverbot eingeführt. Ich habe heute dann nochmal mit dem Schulleiter Stefan Pricke gesprochen. Und der hat nach einem Dreivierteljahr jetzt ein ausgesprochen positives Fazit gezogen. Also er meint, die Atmosphäre in den Pausen hat sich total verändert. Die Kinder spielen und sprechen wieder mehr miteinander. Und auch für die Lehrer, die Aufsicht haben, soll es entspannter sein. In den 5. bis 7. Klassen geht der Trend wohl dahin, dass viele Kinder ihre Handys jetzt auch gar nicht mehr mit in die Schule nehmen. Er sagt aber auch, dass einige Schüler dann eben doch versuchen, das Verbot so ein bisschen zu umgehen, ne? So wie bei Klausuren ja auch mal geschummelt wird oder so, ist es da jetzt eben auch so. Aber er meint, das ist im Schnitt pro Tag ein Handy, das einkassiert werden muss. Also relativ wenig ja im Vergleich zur Schülerzahl. Und insgesamt kommen die strengen Regeln wohl so gut an, dass sie im kommenden Schuljahr auf jeden Fall weiterhin da gelten sollen beim Christianeum und sogar ausgeweitet werden. Denn ja, bislang ist es so, dass da in den 5. bis 9. Klassen morgens die Handys in der ersten Stunde abgegeben werden müssen und dass sie die dann ja erst nach Unterrichtsschluss wiederbekommen. Und ab dem kommenden Schuljahr soll diese Regel dann auch für die 10. Klassen gelten. Also das ist bei der Schulkonferenz jetzt wieder gemeinsam mit allen so beschlossen worden.
Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut ankommt, auch bei den Schülerinnen und Schülern. Wir haben ja gerade schon ein paar gehört, die klangen ja eher kritisch. Du hast aber noch mit weitaus mehr Schüler und auch SchülerInnen-Vertretern gesprochen. Was sagen die dazu?
Ja, Torben Bauer von der Hamburger SchülerInnenkammer sagt, das sei schon der richtige Weg, denn jede Schule ist ja auch anders, ne? Und das ist für ihn total wichtig, dass das so gemeinsam beschlossen wird, mit Lehrern, mit Schülern, Eltern. Und einige Schüler haben aber natürlich auch gemischte Meinungen, wie wir gehört haben.
Ich finde, ein Handyverbot in der Schule fände ich schon gut, da es ja schon auch ablenken kann.
Handys sind auch so irgendwie auch wichtig für die Entwicklung, weil es gibt ja viele Jobs, die mit Computern und so zu tun haben.
Ich finde es gut, wenn man das nicht in der Pause benutzen würde, weil ich glaube, dann würden mehr Kinder Fußball spielen, sich einfach draußen beschäftigen und auch mehr miteinander reden und so.
Ja, also klingt so, als ob alle noch ein bisschen uneins wären und alle ringen miteinander, wie man das jetzt in Hamburg umsetzt. Eins können wir aber jetzt schon sehen, das Bewusstsein dafür, auch für die Gefahren, ist aber ein bisschen größer geworden, oder?
Ja, definitiv. Und auch unter den Eltern wird natürlich viel darüber diskutiert. Ich habe mit der Vorsitzenden der Hamburger Elternkammer, Simone Kohl, gesprochen und die meint, auch da sind die Meinungen tatsächlich total gemischt. Also nicht alle wollen so strenge Regeln wie die Elterninitiative, die wir ja gerade gehört haben.
Danke, Anna. Und ein Video dazu findet ihr in der NDR Hamburg App. Handys im Klassenzimmer, dass das vielleicht vom Unterricht ablenkt, ist das eine. Das andere ist, was ist überhaupt an Daten auf unseren Handys drauf? Damit hat sich Hamburgs Datenschützer Thomas Fuchs beschäftigt, auch in seinem neuesten Jahresbericht. Denn nicht alles, was auf unseren Handys drauf ist, sollte da auch hin. Oliver Wuttke, was hat der Datenschützer denn erzählt, was wir tunlichst löschen sollten?
Ja, löschen oder möglichst gar nicht erst drauf tun. Da geht es um Fotos mit sexuellem Inhalt. Tatsächlich tauchen ein paar Fälle in diesem Datenschutzbericht auf und da geht es um Männer, die ungefragt Fotos von Frauen gemacht haben. Einer ist zum Beispiel mit dem Fahrrad hinter einer Frau hergefahren und hat die ganze Zeit ihren Hintern gefilmt. Das geht natürlich nicht. Die Frau hat auch Anzeige erstattet. Das Problem, vor Gericht werden solche Fälle dann oft eingestellt. Die Hürde zur Straftat, die ist da relativ hoch. Aber der Mann hat trotzdem am Ende zahlen müssen und das hat nicht der Staatsanwalt erreicht, sondern Hamburgs Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs.
Es ist eben ein Datenschutzverstoß, wenn ich gegen den Willen einer Person Fotos von ihr mache, insbesondere wenn es dann auch so leicht sexualisierte Bilder sind. Das Bußgeld ist aber eigentlich ein Seiteneffekt. Viel wichtiger ist, sozusagen deutlich zu machen, dass was du da gemacht hast, das war nicht in Ordnung.
Ja, und das bekommen die Täter dann auch finanziell zu spüren. Je nach Einkommen liegt dieses Bußgeld zwischen 500 und 1500 Euro. Ist nicht ganz wenig. Und auch Dating-Apps können zu einem Fall für den Datenschützer werden. Man glaubt es kaum. Das kommt gar nicht so selten vor, weil Leute da mit gestohlenen Identitäten unterwegs sind. Und im Jahresbericht taucht auch eine App speziell auf, die ältere Männer mit jungen Frauen oder Mädchen zusammenbringen will. Thomas Fuchs schildert das so.
Da ging es darum, dass eine minderjährige junge Frau auf einer Dating-Plattform war und ihre Eltern Sorge hatten, mit welchen älteren Herren sie dort in Kontakt tritt und deswegen die Eltern von der Dating-Plattform den Chatverlauf ihrer Tochter haben wollten. Da hat sich die Dating-Plattform erst geweigert und wir mussten dann per Verwaltungszwang anordnen, dass die Daten rausgegeben werden.
Ja, auch das gehört zum Datenschutz. Man muss aber auch sagen, unter den 4.200 Fällen, die der Datenschützer im vergangenen Jahr bearbeitet hat, sind das eher so die kuriosen Einzelfälle. Bei den meisten Beschwerden geht es um Fragen, wie darf ein Restaurant seine Gäste beim Essen mit der Überwachungskamera filmen oder wie lange darf eine Firma die Daten von ihren Kunden gespeichert behalten, sowas eben.
Finde ich echt interessant, was du schilderst und ich muss sagen, nach den beiden Fällen, die du mir da erzählt hast, bin ich noch froher, dass wir einen Datenschutzbeauftragten haben. Hauptsächlich ging es heute aber um den Einsatz von Gesichtserkennungssystemen. Das Thema spielt ja auch bei den Berliner Koalitionsverhandlungen eine Rolle. Hamburgs Datenschützer sagt, Vorsicht beim Einsatz. Aber was spricht denn eigentlich dagegen, das Gesicht eines Terrorverdächtigen durch Überwachungskameras zu erkennen?
Ja, das wird ja immer nach vorne gestellt als Beispiel dafür, wo sowas wirklich sinnvoll sein kann, dass man den in der Menschenmenge erkennt und damit möglicherweise einen Anschlag verhindern kann. Aber da sagt Thomas Fuchs:
Bis vor wenigen Jahren waren wir uns eigentlich noch einig, dass wir das nicht wollen, dass Kameras im öffentlichen Raum Personen gezielt identifizieren können. Das mag nun für gewisse Fälle von Terrorvereitelung notwendig sein, aber wir müssen sehr aufpassen, dass wir da den Kreis der Straftaten, für damit dieses Instrument eingesetzt wird, nicht viel zu weit ziehen.
Und was er damit meint, das soll eingesetzt werden bei schweren Straftaten. Aber was genau sind schwere Straftaten? Terror, Mord, das ist ja klar. Aber zu schweren Straftaten können beispielsweise auch Hehlerei oder illegales Glücksspiel gehören. Oder ein Beispiel, das er heute genannt hat, in München klagt die Staatsanwaltschaft jetzt die sogenannten Klimakleber der letzten Generation an, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auch das eine schwere Straftat. Und das könnte dann dazu führen, dass in Zukunft bei Klimademonstrationen jeder Art einfach mal gefilmt und nach Gesichtern gescannt wird, könnte ja die letzte Generation dabei sein. Das geht zu weit, sagt er.
Über andere Fälle von Datenspeicherung haben wir ja in letzter Zeit auch berichtet. Es geht um Überwachungskameras, die Bäderland in Schwimmbädern einsetzt, weil da in der Vergangenheit Kinder ertrunken sind. Was passiert denn mit diesen Bildern eigentlich?
Ja, ein ganz kurioser Fall. Das Billebad, das setzt diese Technik schon ein, entwickelt von einem israelischen Unternehmen. Und da wird mit der Kamera auf Schwimmbecken gehalten und so Bewegungsmuster werden da erkannt. Ja. Darauf muss man die KI ja auch trainieren. Und deshalb wollte das israelische Unternehmen auch die Bilder vom Billebad haben, um die KI weiter zu trainieren. Die sind aber gehackt worden. Und so sind aus anderen Bundesländern Bildern von leicht bekleideten Menschen im Schwimmbad im Darknet gelandet, ohne dass die das wussten und ohne dass man genau weiß, was damit angestellt wird. Der Datenschutzbeauftragte hier in Hamburg hat gesagt, liebes Bäderland, nicht weiterleiten die Bilder als Rohmaterial an diese Firma, und das hat sich dann als richtig erwiesen.
Ja, danke für diesen interessanten Einblick, Oliver. Immer wieder passiert es in Hamburg, dass ja zumeist junge Männer mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die Stadt rasen. Oft handelt es sich dabei um illegale Autorennen. Und in einem Fall von mutmaßlichem Autorennen ist vergangenen August ein 2-jähriges Kind ums Leben gekommen. Das saß in dem Wagen, in den die Fahrer reingecrasht sind. Vergangene Woche ist der Prozess vor dem Hamburger Landgericht gegen die angeklagten Fahrer losgegangen. Und heute hat erstmals einer der Fahrer ausgesagt, Elke Spanner. Was ist das für ein Mann? Was hat er gesagt?
Ja, das ist der Fahrer, der selber mit seinem Wagen, das war ein Mercedes, in diesen Familienwagen reingecrasht war. Und er hat immerhin zugegeben, dass es ein illegales Autorennen war. Also viele in solchen Fällen, die bestreiten das. Sie sagen, naja, ich war ein bisschen zu schnell, aber war doch kein Rennen. Aber er hat da gar keinen Hehl draus gemacht. Es war so, dass die beiden Fahrer, also er, der Mercedes-Fahrer, der andere, ein Tesla-Fahrer, sich auch kannten. Die hatten sich vorher in Wandsbek getroffen. Der eine hat dem anderen ein bisschen Marihuana verkauft, sind dann auch zusammen losgestartet. An der Ampel haben sich dann nochmal getroffen, standen beide. Da soll dann, so hat er das jetzt beschrieben, der Tesla-Fahrer die Scheibe runtergedreht haben, gesagt haben, so, ey, mein Wagen hat 750 PS, dein scheiß Auto hält da ja wohl nicht mit. Daraufhin habe er dann gesagt, mein Fahrzeug ist viel schneller als deins. Ja, und dann ist es losgegangen und dann beschreibt er halt, wie sie diese Straße da lang geheizt sind in Billstedt.
Schiffbecker Weg.
Den Schiffbecker Weg. Und er sagt dann, und irgendwann hat er halt, dann lag der Tesla vorn, auf einmal hat er von ihm die Bremslichter gesehen, hat dann gesehen, wie der Tesla nach links auf die andere Spur ausgewichen ist. Und dann, sagte er mehr oder weniger wörtlich, stand dieses Familienauto wie eine Wand vor mir. Und ich konnte nicht mehr bremsen, ich war viel zu schnell. Und dann ist es passiert.
Die Verteidigerin des anderen Fahrers hat letzte Woche beim Prozessbeginn der Mutter des verunglückten Kindes eine Mitschuld gegeben. Sie hat gesagt, sie hätte da nicht abbiegen dürfen. Nun hat heute der Vater was dazu gesagt, oder?
Der Vater hat zu diesem Vorwurf Spezielles irgendwie nichts gesagt, aber der Vater hat erzählt, das wusste ich vorher auch gar nicht, dass er alles mit angesehen hat, weil er nämlich im Wagen dahinter saß. Es war so, die ganze Familie war zusammen unterwegs, sie waren auf dem Weg in ihren Kleingarten mit 2 Autos. In dem hinteren Auto saßen auch noch irgendwelche Schwestern des Vaters, die ganze große Familie. Und die haben halt dann mit angesehen, wie dieser Unfall passiert ist, und er erzählte heute dann, wie er halt noch versucht hat, seinen kleinen Sohn zu retten, und der ist aber dann ja nun gestorben im Alter von 2 Jahren. Und er hat heute auch gesagt, der Vater, mein Kind ist gestorben für 2 Männer, die einfach Spaß haben wollten.
Steht weiterhin Mord als Strafe für die beiden Fahrer im Raum?
Genau, der Anklagevorwurf ist Mord, das heißt, daraus steht lebenslange Haft. Die beiden versuchen natürlich irgendwie diesen Mordvorwurf wegzubekommen. Dann stünde immer noch im Raum ein illegales Autorennen mit Todesfolge. Das ist aber auch mit bis zu 10 Jahren Gefängnis immerhin bestraft.
Danke, Elke. Und zum Schluss gratulieren wir den Hamburger Gewinnern und Gewinnerinnen des Wettbewerbs Jugend debattiert. Gewonnen haben in den Klassen 8 bis 10 Emma Knob vom Heinrich-Heine-Gymnasium und Adele Heeschen vom Gymnasium Hochrath. In den Klassen 11 bis 13 konnten sich Jakob Zierep vom Marion-Dönhoff-Gymnasium und Marlene Liebendörfer vom Gymnasium Lerchenfeld durchsetzen. Das hat eine Jury aus Bürgerschaftsabgeordneten aller Parteien und Journalisten heute entschieden. Die Landessieger werden am Bundesfinale in Berlin teilnehmen. So, wir sind jetzt nicht an den Rederekord herangekommen, den der US-Senator Cory Booker von den Demokraten aufgestellt hat. Mit 25 Stunden Redezeit gegen US-Präsident Donald Trump. Aber eine lange Folge ist es geworden. Ich treffe mich jetzt noch mit einer Freundin an der Alster und ich hoffe, ihr habt auch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.